Liebe Advents- und Festgemeinde, wie oft mag es diese Situation zum Beispiel in Kriegszeiten gegeben haben? Menschen suchen Zuflucht in einem sicheren Gebäude, vielleicht in einem Keller. Sie fürchten um ihre Sicherheit, sie fürchten um ihr Leben, sie verbarrikadieren sich, sie drehen den Schlüssel dreimal um. Sie sichern die Tür möglicherweise noch durch zusätzliche Balken. Sie machen alle Schotten dicht. Von draußen hört man immer wieder bedrohliche Geräusche. Dann ist es plötzlich still. Irgendwann wird der Sauerstoff knapp, wie bei uns hier auch manchmal. Es fehlt an Wasser und Nahrung. Hier und dort hört man leises Weinen. Doch dann plötzlich klopft es von außen an die Tür. Aufmachen, aufmachen, die Retter sind da. Wir kommen zu euch. Aber die drinnen trauen diesen Worten nicht. Sie rühren sich nicht, sie klammern sich aneinander, aber sie machen nicht auf. Einige sind wie von Angst gefesselt, andere sind gelähmt durch Gleichgültigkeit, dass sie sagen, es bringt ja doch nichts, uns kann ohnehin keiner helfen. Die Retter können klopfen und rufen, solange sie wollen. Man lässt sie nicht ein. Liebe Zuhörer, bis heute, bis im Advent 2015 gibt es viele Gründe, warum Menschen sich einschließen, warum Menschen sich verbarrikadieren. Nicht nur wortwörtlich, sondern auch im übertragenen Sinne. Und die Mauern, hinter denen wir uns verschanzen, die können ganz unterschiedlich aussehen. Man kann sich verschanzen hinter seinem Stolz, hinter seinem Misstrauen. Die Angst kann eine Mauer sein, hinter der wir uns verschanzen. Die Skepsis oder vielleicht auch die Gewohnheit. Wir lassen keinen Helfer an uns ran. Wir brauchen niemanden und Gott schon gar nicht. Und das ist das Schlimmste, dass die meisten Zeitgenossen sich verbarrikadiert haben, mehr oder weniger bewusst, dass sie sich abgeschottet haben gegenüber Gott. Wir halten uns für weltoffen, wir halten uns für tolerant, aber Gott gegenüber haben wir dicht gemacht. Er darf uns nicht zu nahe kommen. Wir halten ihn schön auf Abstand. Und dann kommt Weihnachten. Dieser große Weckruf, wie wir ihn auch eben in diesen wunderschönen Liedern des Chores gehört haben, das Motto dieses adventlichen Konzertes, freue dich Welt, dein König kommt, mach deine Tore weit, komm raus aus deiner Hütte, komm raus aus deiner verbarrikadierten Stellung, mach endlich auf, mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Diese Worte, müssen Sie wissen, stehen ursprünglich in der Bibel. Diese Worte wurden ursprünglich gesprochen von Gott, Psalm 24. Es ist der Psalm, den Sie auch auf Ihrem Gottesdienstblatt vor sich haben. Da schreibt der berühmte König David. Dieser David, auf den sich das jüdische Volk bis heute beruft. Aber David schreibt das, was er hier schreibt, nicht auf eigene Faust, sondern er schreibt es im Auftrag Gottes. Und diese Verse kommen Ihnen nun schon bekannt vor nach den Liedern des Chores. Vers 7, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. David war ja selbst ein berühmter König, aber ich denke, das haben Sie schon gemerkt hier in diesen Versen, da redet David nicht über sich selbst. Er weiß, es kommt der Tag, da wird Gott einen noch viel größeren König schicken als David und ihr seid gut beraten, auf den zu hören. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, wie David uns in diesen Versen ein Bild vor Augen malt. Die Stadt Jerusalem, das müssen Sie im Hinterkopf haben, umgeben von dicken Stadtmauern, mittendrin robuste Stadttore. Aus Sicherheitsgründen sind die Tore normalerweise verschlossen. Aber dann kommt der König, er kommt zurück, möglicherweise von einer großen Reise, mit großem Gefolge, und seine Begleiter merken, die Tore sind dicht. Und so rufen sie den Wächtern zu, und das ist dieser Vers 7, mach die Tore auf, mach die Tore weit. Und dieser Ruf ist bis heute nicht verklungen, dieser Ruf schallt unüberhörbar bis hierher nach Hannover. Öffnet eure Türen für Gott. Aber warum sollten wir das riskieren? Warum sollten wir unser sorgfältig ausbalanciertes Leben durcheinander wirbeln lassen? Warum sollten wir uns darauf einlassen? Und bitteschön, warum muss das unbedingt ein König sein? Also für gewöhnlich genügen uns ja schon unser irdischer Bundespräsident und unsere deutsche Kanzlerin. Wenn schon Gott, warum kommt er dann ausgerechnet als König? Als Jesus damals geboren wurde, da war das ja äußerlich ziemlich arm. Und trotzdem war den Beteiligten von Anfang an klar, dass hier ein König kam. Warum? Das lag natürlich auch an seinem Stammbaum aus der Davidslinie, aber da musste man schon sehr weit zurückgehen, etwa 1000 Jahre, um da auf bessere, mächtigere Zeiten zu stoßen. Stammbaum, okay, hier in Hannover fällt uns zum Thema königlicher Stammbaum natürlich immer gleich Ernst August ein. Also Ernst August, immerhin ein Urenkel des deutschen Kaisers Wilhelm II., der hat immer noch seinen königlichen Stammbaum, Ernst August. Der ist sogar noch Prinz von Großbritannien, man glaubt es kaum. Aber bekannt ist er eher als Randalierer, Playboy oder Prügelprinz. Also als König nimmt den keiner ernst. Seltsame Vorstellung. Wie anders war das bei Jesus? Seine mächtigen Vorfahren waren auch schon lange Geschichte und trotzdem, die wichtigen Leute nahmen das ernst, dass hier ein König kam. Hätten sonst die Wissenschaftler aus Babylonien den langen Weg auf sich genommen, um diesem Kind königliche Geschenke zu bringen, wie wir gehört haben? Die nahmen das ernst. Hätte sonst der Provinzfürst Herodes um seine Macht gefürchtet? Hätte er sonst alles versucht, um den kleinen König in der Krippe zu ermorden, wenn er es nicht ernst genommen hätte? Und schon David hatte ja diesen König, der da kommen würde, genannt den König der Ehre, dass der König der Ehre einziehe. Das heißt, der König, den man ernster nehmen muss als jeden anderen, der König, der alle Ehre verdient, der es verdient hat, dass alle Welt sich vor ihm beugt, dieser König. Und wir? Sie und ich? Nehmen wir ihn ernst? Lassen wir diesen König heran an unser Leben. Natürlich sind da noch einige Fragen zu klären, bevor Sie das entscheiden können. Und die erste Frage, die wir klären müssen, lautet, wozu ein König? Wozu ein König? Wozu brauchen wir diesen König? Dazu müssen wir in demselben Psalm ein paar Verse weiter nach vorn gehen. Sie haben das ja vor sich. Da erklärt uns David, warum wir ausgerechnet einen König brauchen und warum uns mit weniger nicht geholfen wäre. Da beschreibt er nämlich, wenn Sie genau hingucken, genau unsere Situation. Da redet er über uns in Vers 1. Schauen Sie mal hin. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Erde ist des Herrn und alle, die darauf wohnen. Also wir. Das ist eine erstaunliche Aussage über Sie und über mich. Wir gehören Gott. Der Erdkreis ist des Herrn und die darauf wohnen. Das heißt, wir haben unser Leben nicht selbst in der Hand. Wir gehören nicht uns selbst. Wir können mit unserem Leben nicht machen, was wir wollen. Wir sind Untertanen dieses großen Königs, ob wir es wissen oder nicht. Und die Begründung fügt Vers 2 hinzu. Warum? Denn er hat ihn, nämlich diesen Erdkreis, über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Das ist natürlich dichterische Sprache. Das heißt nicht, dass die Erde auf dem Meeren ruht. Aber das heißt, dass Gott diese Welt real geschaffen hat. Und die Bibel sagt ja auch, wie am Anfang das Feste und die Wasser voneinander getrennt wurden. Das heißt, er hat uns das Leben geschenkt. Deswegen gehören wir ihm. Und deswegen hat er einen Anspruch auf unser Leben. Unser Leben ist kein Zufallsprodukt. Wir verdanken unsere Existenz nicht dem blinden Wechselspiel von Mutation und Selektion, von Überlebenskampf und brutaler Auslese. Wissen Sie, bis heute hat kein Evolutionstheoretiker glaubwürdig erklären können, wie aus nichts etwas wurde, wie aus Leblosem Lebendiges wurde, wie aus Materie Geist wurde. Keiner hat das erklärt. Obwohl man Millionen in entsprechende Forschungsinstitute steckt, die nichts lieber täten, als das herauszubekommen. Und es gilt nach wie vor, was Louis Pasteur, der berühmte Chemiker, formuliert hat: Leben kann immer nur von Leben kommen. Und woher kommt meines? Die Erklärung steht hier in Vers 2, wenn auch in dichterischer Sprache. Aber es ist eine wirkliche Erklärung. Er hat den Erdkreis gegründet. Ihm gehören alle, die darauf wohnen. Und das heißt, ich muss mein Leben vor diesem König verantworten und du auch. Und natürlich können wir es halten, wie die kleinen Kinder beim Versteckspielen. Haben wir vielleicht auch schon beobachtet, die stecken manchmal den Kopf so in den Sessel und dann halten sie sich die Augen zu und sagen, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Aber in der Realität funktioniert das nicht. In der Realität können wir uns nicht wegducken. Und aus dieser Tatsache ergibt sich nun eine beunruhigende Frage. Und David formuliert diese Frage in Vers 3. Im nächsten Satz, David fragt geradezu ängstlich. Sehen Sie hin, Vers 3, wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der Berg, das ist ein Bild, das ist ein Zeichen für die Nähe und für die Gegenwart Gottes. Das heißt, wer darf es überhaupt wagen, vor Gott zu treten? Wer denn? Und die Antwort ist, keiner. Keiner. Kein normaler Mensch kann es sich leisten, Gott gegenüberzutreten. Wissen Sie, und die Vorstellung in den Religionen, die ist da viel harmloser. Die Religionen, die stellen sich den Weg zu Gott mehr oder weniger wie eine Bergtour vor. Man muss sich anstrengen, man muss ein bisschen trainieren, aber wenn man sich Mühe gibt und wenn man lange genug durchhält, dann kann man es schaffen. Wer kann auf des Herrn Berg gehen? Die Religionen sagen, jeder, der sich bemüht. Und David weiß es besser, weil Gott es ihm gesagt hat. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Vers 4 beantwortet es, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Und wissen Sie, was unser Problem ist? Wir haben beides nicht. Wir haben weder unschuldige Hände, noch haben wir reine Herzen. Schauen Sie mal in Ihr Herz. Und David wusste das von sich selbst. Gut genug aus seinem eigenen Leben. Und das heißt, wir müssen uns vor diesem König verantworten, dessen Ansprüchen wir nicht genügen. Wir haben keine Chance. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist? Keiner? Also keiner. Wir können von uns aus gar nicht zu Gott kommen. Das ist das Problem. Also wenn noch irgendetwas irgendwie gut werden soll, dann gibt es jetzt nur eine einzige Hoffnung, nämlich der König muss zu uns kommen. Der König muss irgendwas machen, was unsere dramatische Lage verändert. Und das ist erstmal die Antwort auf unsere erste Frage, wozu ein König? Einfach weil alle anderen nicht stark genug wären, um unsere hoffnungslose Lage zu wenden. Und darüber war David so erleichtert, dass Gott gesagt hat, der König kommt. Auch wenn wir von uns aus zu schwach sind und zu schlecht sind und zu selbstfixiert sind und zu lange uns an diesen Zustand gewöhnt haben und wenn wir nicht zu Gott kommen können, Gott kommt zu uns. Und er schickt uns seinen Sohn, den wahren König. Und damit stehen wir zwingend vor einer zweiten Frage. Wer ist dieser König? Und darauf finden wir hier in diesen Versen eine klare, markante Antwort. Und jetzt kommen wir zum Herzstück von Psalm 24. Sie werden eine ganz klare Antwort auf die Frage bekommen, wer dieser König ist. Macht die Tore weit, Vers 7, und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Und dann unsere Frage, wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Er ist der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Ehre. Um dieses Bild zu verstehen, erinnern wir uns wieder an die prächtige Stadt, gesichert durch die massiven Stadtmauern, die Stadttore aus Sicherheitsgründen verschlossen. Und dann kommt der König mit dem Gefolge, sie erinnern sich und die Begleiter sehen, die Tore sind immer noch dicht und so rufen sie den Wächtern zu, macht schnell auf, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Und schon damals, ist interessant, das wird jetzt die handwerklich Versierten interessieren, schon damals gab es mindestens zwei Arten von Toren, hat man festgestellt. Es gab zwei Türflügel mit Scharnieren, die nach außen geöffnet werden konnten und es gab Tore, die man nach oben schob, um sie zu öffnen. Also vielleicht vergleichbar unseren Garagentoren oder Falltüren, die den Vorteil hatten, dann schnell geschlossen zu werden, wenn die Feinde kamen. Und diese beiden Türen sind hier angesprochen. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Wörtlich steht hier sogar, das ist ja ein Psalm, das ist dichterische Sprache, erhebt eure Häupter, ihr Tore. So steht es hier wörtlich im Hebräischen. Erhebt eure Häupter, ihr Tore. Die Tore werden angesprochen, als wären sie Menschen, also Personifikation. Sogar die Tore sollen ihre Ehrfurcht vor dem großen König zeigen. So ist das gemeint. Machet die Tore weit. Und es schallt von der Mauer zurück, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Das heißt, was ist das Codewort, dass er wirklich der König der Ehre ist? Was ist sein Erkennungszeichen? Woran sollen wir das sehen? Und die Begleiter des Königs zögern keine Sekunde. Vers 8b. Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Darum nochmal, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und es kommt nochmal eine Rückfrage. Wir wollen es noch genauer wissen. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr der Heerscharen. Zwei Erkennungszeichen. Haben Sie es gesehen? Wer ist dieser König? Das erste, der König ist ein starker Kämpfer. Es ist der Herr stark und mächtig im Streit. Was bedeutet das? Jesus war doch nicht streitsüchtig. Jesus hat doch mehr Geduld mit Menschen gehabt als jeder von uns. Der Herr mächtig im Streit, ja. Aber Jesus, wissen Sie, Jesus hat die Feinde, die unser Leben fertig machen wollen, bekämpft und besiegt. Das hat er gemacht. Der Herr ist mächtig im Streit. Alle anderen Könige lassen für sich kämpfen. Aber dieser König kämpft selbst. Dieser König macht sich die Hände schmutzig. Und was für Feinde sind das? Was ist unser schlimmster Feind? Die Bibel sagt deutlich, unser schlimmster Feind ist die Sünde. Das ist der Feind in unserem Herzen. Und durch diese Sünde sind wir von Gott weggerissen. Und woran erkennen wir die Sünde? Das ist auch versteckt in diesem Psalm, dass der König der Ehre einziehe. Unsere Sünde ist, dass wir dem König der Ehre die Ehre verweigern. Das ist unsere Sünde. Wenn Sie Sünde erklären wollen, zitieren Sie diesen Psalm. Wir lassen Gott nicht Gott sein. Wir wollen selber so unsere kleinen Götter sein. Wir lassen Gott vielleicht Nothelfer sein, Beruhigungstherapeuten im Hintergrund. König der Ehre, dem unsere ganze Hingabe gehört, unser ganzes Leben, mit allen Fasern, die zu uns gehören, der Sünde. Wir wollen unser eigener Gott sein. Und dann der andere Feind, den Jesus bekämpft und besiegt, das ist der Tod. Und wissen Sie, der Tod ist eine echte Bedrohung. Warum? Weil mit dem Tod nicht alles aus ist. Deswegen ist der Tod eine Bedrohung. Nicht einfach nur, weil er unser schönes oder weniger schönes Leben hier beendet. Und das wird meistens verharmlost. Ich bekam neulich ein Schreiben von einem Bestattungsinstitut, einer bestimmten Angelegenheit. Und dieses Bestattungsinstitut verschickt offensichtlich immer die gleichen Briefumschläge. Und wissen Sie, was hinten auf dem Briefumschlag dieses Bestattungsinstitutes eingraviert war? Also das ist deren Standardversion. Links dieses Symbol der Bestatter, ganz groß, Bestatter vom Handwerk geprüft. Und daneben dann der Satz, am Ende will ich, dass alles gut ist. Am Ende will ich, dass alles gut ist, Bestatter vom Handwerk geprüft. Wissen Sie, als ob durch eine ordentliche Beerdigung am Ende alles gut wäre. Also größte Hochachtung für Bestatter. Aber was ist das für ein Irrtum? Als ob durch eine ordentliche Bestattung, angeleitet vom Bestattungshandwerk, am Ende alles gut ist. Das bekommt der Bestattete doch gar nicht mehr mit, was da gut ist und was da nicht gut ist. Kein noch so qualifizierter Bestatter kann dafür sorgen, dass am Ende alles gut ist. Wir sind machtlos gegen diese Feinde, gegen die Sünde und gegen den Tod. Sie haben eine vernichtende Wirkung. Sie schneiden uns ab vom Gott des Lebens. Sie verhindern, dass wir jemals auf den Berg des Herrn gehen können. Und Jesus sagt, dass es diese beiden Feinde gibt, die Sünde und den Tod. Dahinter steckt letztlich noch ein dritter Feind. Und diesen Feind hat Jesus den Teufel genannt, also die personale Macht des Bösen. Und allein haben wir gegen diese Feinde keine Chance. Wir können uns Gott nicht nähern. Und was macht er jetzt? Er kommt uns nahe. Er kommt uns nahe. Er schickt uns seinen eigenen Sohn. Und dieser Sohn ist ein starker Kämpfer. Er kämpft unsere Feinde nieder. Er macht die Sünde fertig, wenn Sie so wollen. Er löst das Problem. Er entmachtet sie, indem er die Strafe auf sich nimmt, die ein gerechter Gott für Sünde verhängen muss. Und indem er unsere Strafe stellvertretend trägt und jetzt ist sie beseitigt. Und wer das für sich persönlich annimmt und sagt, Jesus, lass das für mich gelten, dessen Schuld ist vor Gott bezahlt. Tja, und er vernichtet auch diesen anderen großen Feind, den Tod. Er besiegt ihn durch seine Auferstehung. Und plötzlich ist dem Tod ein Loch in die Pauke gehauen. Plötzlich bringt er keinen Laut mehr hervor. Er kann uns noch ganz schön bedrohen und ärgern, aber er ist entmachtet, weil Jesus die Auferstehung ist in Wirklichkeit. Und weil Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird auferstehen wie ich. Und weil Jesus auferstanden ist, ist er ja auch heute der König. Sonst, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre es sinnlos, zu Jesus zu beten. Dann könnten wir gleich Selbstgespräche führen. Also das ist das Markenzeichen des Königs. Er ist ein starker Kämpfer gegen Sünde und Tod. Und dann haben wir hier noch ein zweites Markenzeichen. Ist Ihnen das aufgefallen in Vers 10? Da wird ja nochmal gefragt. Er ist nicht nur der mächtige Streiter, sondern er ist der Herr der Heerscharen. Er ist, wenn Sie so wollen, ein mächtiger Befehlshaber. Mit den Heerscharen, da sind Engel gemeint. Und wenn Sie Engel in der Bibel lesen, dann dürfen Sie das nicht mit irgendwelchen kitschigen Puttchen aus dem Märchen vergleichen, sondern das sind Boten Gottes, reale Boten Gottes, für uns unsichtbar, aber sie können eingreifen. Und die Frage ist, wer ist der Chef dieser Heerscharen? Wer kontrolliert die unsichtbare Welt, wenn Sie so wollen? Wer bestimmt ihren Einsatzplan? Und David sagt, es ist dieser König. Wenn Gott den König schickt, ist das ein starker Kämpfer und ein mächtiger Befehlshaber. Und wissen Sie, bei der Geburt dieses Befehlshabers, da waren die Heerscharen schon dabei. Viele von uns haben diesen Satz aus der Weihnachtsgeschichte im Ohr. Wie heißt es da in Lukas 2? Und der Engel sprach zu den Hirten, fürchtet euch nicht, verkündige euch große Freude, die einem Volk widerfahren wird. Euch ist heute Heiland geboren. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt. Und dann kommt's. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. Schon an diesem Geburtstag sind also die Heerscharen da, um ihren künftigen Befehlshaber zu begrüßen. Er ist der König der Ehre. Er ist der mächtige Befehlshaber. Und der starke Kämpfer. Und diesen König schickt uns Gott, damit wir einen Schutz haben gegen unsere gefährlichsten Feinde. Das ist die Realität des Lebens. Und da bricht der Psalm ab. Sie können in Ihrer Bibel, wenn Sie eine zu Hause haben, mal nachschlagen. Sie werden sehen, Vers 11 gibt es nicht mehr. Und damit wird eine Frage nicht beantwortet, wenn wir uns in diese Geschichte hineingedacht haben. Und diese Frage, die nicht beantwortet wird, lautet, haben sie die aufgemacht, die Tore? Haben die Tore aufgemacht? David lässt das offen. Warum? Weil diese Geschichte verschiedene Ausgänge haben kann. Offensichtlich lässt Gott diesen Psalm bewusst mit einem Open End, mit einem offenen Ende schließen, weil er uns damit eine persönliche Frage stellen will. Hast du dem König schon aufgemacht? Sie müssen wissen, er ist der König, der alle Ehre und Verehrung und allen Dank verdient. Und dieser König, der kam ja nicht nur damals, er kommt ja auch heute. Und dieser König ist ja nicht nur für Jerusalem zuständig, sondern für die ganze Welt. Das haben wir ja in Vers 1 gesehen. Er hat die Welt gemacht, die Welt gehört ihm und jeder Mensch, der über diese Erde geht. Und deshalb hat Martin Luther zu Recht Vers 7 etwas frei übersetzt, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Das ist in der Sache völlig richtig, weil alle Welt gefragt ist, weil alle Welt gefordert ist, sich vor diesem König zu beugen und zu verantworten. Wozu ein König? Weil kein anderer mächtig genug gewesen wäre, unsere verzweifelte Notlage zu wenden. Und wer ist dieser König? Ein starker Kämpfer. Und ein mächtiger Befehlshaber, der abrechnet mit Sünde und Tod und der dich davor beschützen will und befreien. Und damit zielt dieser ganze Psalm mit seinem offenen Ende zum Schluss unausweichlich auf diese sehr persönliche dritte Frage. Was will der König von mir? Was will der König von mir? Und die Antwort ist ganz leicht. Was will ein König? Dass ich mich ihm unterwerfe. Dass ich, Wolfgang Nestvogel, mich zu seinen Untertanen zähle und unter seinen Schutz begebe. Das will er. Und sehen Sie, das ist die eigentliche Überraschung in diesem Psalm, dass der König mit aller seiner Macht den Einlass in die Stadt nicht erzwingt. Nicht erzwingt. Er hat doch alle Ehre, er ist doch stark und mächtig. Ihm stehen doch sämtliche Heerscharen zur Verfügung. Da könnte er die Stadt doch einfach im Sturm nehmen und Stadtmauern sein lassen. Und die einfach schleifen. Aber was macht dieser König? Er ruft. Er ruft durch seine Boten. Er verlangt Einlass. Er lädt sich ein in ihr Leben. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Und das ist das Unheimliche. Das ist das Unheimliche. Obwohl der König so mächtig ist und sein Ruf so ernst und seine Liebe offensichtlich so stark. Trotzdem Können kleine, schwache Menschen sich diesem Ruf gegenüber taub stellen? Können ihn überhören? Können kleine Menschen sich weigern, ihr Leben diesem barmherzigen König zu unterstellen? Können kleine Menschen Nein sagen, wenn er ruft, sich vor ihm zu beugen? Und das ist das Riesenproblem vieler Zeitgenossen in dieser Adventszeit und nicht nur da. Ihre Tore sind dicht, verriegelt und verrammelt. Ihr Leben, ja, ist gar nicht so schlecht. Oft ist gleich oft einer gut gesicherten Stadt mit dicken Mauern. Und innerhalb dieser Mauern unseres Lebens, da herrscht Hochbetrieb, da ist immer was los, da gibt's genug Ablenkung. Man hat Arbeit, man hat Brot, man hat Geld. Alle Bedürfnisse scheinen gestillt. Innerhalb dieser Mauern lebt sich's gut. Hinter den dicken Mauern unseres geordneten bürgerlichen Lebens, da kann man sich sicher fühlen. Und wenn man was isst, ja, da haben wir Krankenversicherung und Lebensversicherung und notfalls Hartz IV und was nicht alles. Und nun könnte man sagen, wenn die Stadt gut versorgt ist und wenn die da drin fröhlich feiern können, tja, warum soll man die da nicht in Ruhe lassen? Wenn die Menschen ohne Gott klarkommen, warum will man sie dann noch beunruhigen und belämmern? Was soll das denn? Nun zunächst, wie gut kommen wir wirklich klar ohne Gott? Das ist erst nochmal die Frage, wie gut kommen wir wirklich klar ohne Gott mit unseren Ängsten, mit unserem Gewissen, mit allen ungelösten Fragen. Wie gut kommen wir wirklich klar? Aber mal unterstellt, es wäre so. Warum sollen wir dann die Tore unbedingt für Gott aufmachen? Warum sollen wir das Risiko einer Veränderung in Kauf nehmen? Denn das wäre eine Veränderung. Deshalb, weil unser Leben, weil unsere Stadt in Wirklichkeit in großer Gefahr schwebt. Weil unsere Feinde jederzeit zuschlagen können. Die Sünde sowieso, die sitzt sowieso tief in unserem Herzen und der Tod auch. Und dann stehen wir vor dem König. Die Frau eines lieben Mitarbeiters hatte letzte Woche einen krassen Autounfall. Und alle, die davon erfuhren, haben erst mal einen gehörigen Schrecken bekommen und waren dann umso dankbarer, dass sie unverletzt davon kamen und konnten dann eher noch lächelnd auf die Bilder des gecrashten Autos mit Totalschaden schauen. Aber da ist das wieder so deutlich geworden. Es kann so schnell zuschlagen. Nun, diese junge Christin, die wäre vorbereitet gewesen, vor ihrem König zu stehen. Aber wie schnell kann es gehen? Und darum ist dieser Psalm ein Weckruf gegen unsere Naivität, ein Weckruf gegen unsere Ahnungslosigkeit, ein Weckruf gegen unsere Selbstberuhigung. Und er sagt, kein Mensch kann es sich leisten, auf Dauer dem König die Gefolgschaft zu verweigern. Keiner. Denn er hat deutlich und offen gesagt, dass wir alle einmal vor seinem Thron erscheinen müssen, dass wir uns alle vor ihm verantworten müssen. Und wer dann auf sich gestellt ist, der hat keine Chance, der hat keine reelle Chance. Der wird auf das behaftet, was er gelebt hat. Das ist die Realität. Und darum ist Gottes Weckruf so laut. Und Sie haben das gemerkt, wenn Sie sich mal auch in diesen Psalm hineinversetzen. Der ist dringlich. Der ist dringlich. Warum? Weil die Gefahr so groß ist. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Nun macht endlich. Ihr wisst nicht, wie lange ihr noch Zeit habt. Und der König gibt uns nicht vorzeitig auf. Und darum hat der König, als er dann wirklich auf die Erde kam, diese dringende Einladung nochmal ganz persönlich wiederholt. Und Jesus hat das gesagt im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, siehe. Und das ist wie Psalm 24 mit anderen Worten. Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Mach die Tore weit. Und wer seine Tür öffnet für mich, zu dem werde ich kommen. Und das Mahl mit ihm halten, das heißt Gemeinschaft mit ihm haben und mich nie mehr von ihm trennen. Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und was will der König? Dass wir aufmachen. Ganz einfach. Dass wir aufmachen. Dass wir das ernst meinen, was wir gleich singen werden. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, mein Retter, meins Herzens Tür, die offen ist. Ich brauche dich. Ich brauche dich für die Vergebung meiner Schuld. Ich brauche dich, dass mir mein ignorantes, oberflächliches, gottloses Leben vergeben wird. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und ich gebe zu, dass ich ohne dich gelebt habe. Aber sprich mich frei. Und wissen Sie, was der König nicht macht? Der König tritt dir die Tür deines Lebens nicht ein. Das hat er hier im Psalm 24 auch nicht gemacht. Und deswegen hast du die gefährliche Freiheit, in deinem Verlies hocken zu bleiben und dem König den Zutritt zu verweigern. Erinnern Sie sich an unser Beispiel vom Anfang, wie die Menschen sich verbarrikadiert haben und wie die Retter von außen an die Tür klopfen und sie kommen nicht rein. Und die Bibel sagt, wer den Retter nicht reinlässt, für den gibt es keine Hoffnung. Wer den Retter nicht reinlässt, für den bleibt am Ende, so hat es Jesus gesagt, nur die Hölle, die ewige Trennung von Gott. Aber er will uns retten. Er sehnt sich danach, dass wir aufmachen. Und das zum Schluss. Manche sagen, ja, ich würde ja gerne. Aber meine Tür ist lange verschlossen. Und lang verschlossene Türen, Sie wissen, die sind dann oft so verrostet und die Tür hat sich so fest in den Rahmen verkeilt, dass man sie nicht mehr aufkriegt. Und vielleicht denken Sie ja, so ist es mit meiner Tür. Vor vielen Jahren ist diese Tür gegen Gott endgültig ins Schloss gefallen. Und es hat sich so viel Rost angesetzt. Es ist so dicht und ich kriege sie einfach nicht mehr auf. Und wissen Sie, was Sie jetzt brauchen? Eine Brechstange. Sie brauchen eine Brechstange, mit der Sie diese Tür wieder aufbekommen, um Jesus einzulassen. Und diese Brechstange steht jedem Menschen zur Verfügung. Diese Brechstange kann jeder Mensch anwenden, auch wenn er handwerklich so unbegabt ist wie ich. Diese Brechstange ist das Gebet. Wenden Sie sich doch direkt an den König Jesus. Er ist nicht weiter entfernt als ein Gebet. Er ist ja auferstanden. Und das Gute ist, dass er Ihr Gebet durch die verschlossene Tür hindurch hören kann. Sie müssen nicht erst den ganzen Schutt und Schamott beiseite räumen und die Tür so ein Spalt weit aufzerren, damit er sie hört. Nein, er hört sie auch hinter der Tür. Das hat er versprochen. Egal wie viel Unglauben und Zweifel den Weg versperrt, er hört sie. Und sie können dort beten, wo sie sind. Und sie können so beten, wie sie sind und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich mein Leben dir so lange verschlossen habe. Und ich bekenne mich schuldig, dass ich dir, dem König der Ehre, die Ehre verweigert habe. Durch meinen Unglauben, durch meine Ignoranz, durch alles, was ich gelebt habe ohne dich. Aber ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben eintrittst. Und ich bitte dich, dass du dir wirklich Zugang verschaffst, dass du mir meine Schuld vergibst und dass du mein Herr wirst und mein Retter. Und ich beuge mich vor dir als meinem König. Und wenn Sie den König so anrufen, dann können Sie sich garantiert darauf verlassen. Er wird kommen. Er wird kommen. Im selben Moment. Und dann werden Sie nie mehr ohne diesen König sein. Und er wird Ihr Leben sicher führen. Und er wird sie in sein ewiges Reich bringen. Und er wird bis dahin schon jeden Tag seinen Schutz und seine Nähe und seine Geborgenheit bei ihnen sein lassen. Er ist der König der Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.